aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
Deshalb wird mein Schluss sein, dass in Bezug auf Marktreife und Wettbewerbsfähigkeit von den sogenannten neuartigen Reaktoren in den kommenden 4, 5, 6 Jahrzehnten kein Beitrag zu erwarten ist.
Sagt Professor Christian von Hirschhausen. Er hat diese Woche gemeinsam mit Kollegen eine Studie zu alternativen Kernreaktorkonzepten vorgelegt. Reaktoren, in die manch ein Atomenergiebefürworter eigentlich große Hoffnungen setzt. Dazu später mehr. Außerdem berichten wir, wie man Trinkwasser reinigt, in dem die Ewigkeitschemikalie PFAS steckt. Doch zuerst, was kann man für Korallenriffe tun, die unter der Klimaerwärmung leiden? Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Korallenriffe sind so etwas wie die Dschungel der Meere, besonders wegen ihrer Artenvielfalt. Etwa ein Drittel aller Meeresbewohner lebt in Korallenriffen. Und davon profitieren wiederum Millionen von Menschen in der Umgebung der Riffe. Doch die Klimaerwärmung setzt den Korallen extrem zu. Überall auf der Welt gibt es deshalb Bemühungen, zerstörte Korallenriffe zu restaurieren. Doch wie gut klappt das? Eine internationale Studie kommt jetzt zu bemerkenswerten Ergebnissen, zumindest für eine bestimmte Region. Jenny van Sperber berichtet.
Also wir tauchen und zählen in einem bestimmten Riffabschnitt alle Korallen, messen die und wir zählen und messen auch alle Fische und Seeigel, die das Riff gleichzeitig erodieren. Und aus diesen Survey-Daten zusammen mit Wachstums- und Erosionsraten können wir dann kalkulieren, wie viel das Riff insgesamt an Carbonat produziert.
Ines Lange von der Exeter Universität in England hat viel Zeit unter Wasser verbracht, zwischen den indonesischen Korallenriffen von Sulawesi. Dort hat sie sich einerseits gesunde Riffe angeschaut. Die bestehen aus den Kalkskeletten von gestorbenen Korallen, sind über und über mit unterschiedlichen Korallen oder Schwämmen bewachsen und die Riffe wachsen. Vermessen hat Lange aber auch restaurierte Riffe. Die bestehen in diesem Projekt aus sogenannten Riffsternen. Das sind sandüberzogene Stahlkonstruktionen, die mit 6 armlangen Streben wie große Käfer in den Boden gesteckt werden. An jedem Riffstern haben die Forscher ein paar Korallenfragmente angebunden. Die sollen dort Fuß fassen und langsam ein neues, lebendiges Riff aufbauen. Die Wachstumsraten der unterschiedlichen Riffe hat Ines Lange dann verglichen.
Wir haben festgestellt, dass die restaurierten Riffe schon nach 4 Jahre nach Restauration genauso schnell wachsen wie gesunde Riffe in der Umgebung. Und das ist eine ziemlich erstaunliche Leistung.
Nicht nur, weil Korallen langsam wachsen, nur wenige Zentimeter im Jahr, sondern es ist auch erstaunlich, weil sich das Reparieren von Riffen in den letzten Jahren als extrem schwierig herausgestellt hat, erzählt der Biologe Sebastian Ferse vom Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung.
Also wir haben grundsätzlich das Problem, dass Riffrestauration sehr aufwendig ist, sehr arbeitsintensiv. Man muss zum Beispiel einzelne Korallenfragmente von Hand transplantieren. Das kann man eben nicht auf großer Skala machen.
Viel mehr als 100 Quadratmeter sind meistens nicht drin bei so einem Projekt. Das ist gerade mal ein halber Tennisplatz. Die Zerstörung der Korallenriffe findet allerdings in ganz anderen Dimensionen statt.
Also wenn ein Riff ausbleicht, zum Beispiel, wir sehen es gerade wieder, das große Barriereriff, dann sprechen wir schnell von Tausenden oder Zehntausenden Quadratkilometern. Und auf der Skala kann man einfach bisher noch nicht restaurieren.
Das Great Barrier Reef ist ungefähr so groß wie Deutschland. Mit einem halben Tennisplatz Riffrestauration kommt man da nicht so weit. Dabei versuchen Forscher mittlerweile mit vielen unterschiedlichen Methoden, zerstörte Riffe wiederzubeleben.
Von künstlichen Riffen, die man zum Beispiel ins Riff ausbringt, künstliche Strukturen, Transplantation von einzelnen Korallen, Korallenfragmenten, bis hin zu eher technischen Interventionen, wo man versucht, das Korallenwachstum gezielt durch Schwachstrom zu unterstützen, bis hin zu sexueller Reproduktion, wo man also die sogenannten Gameten, also die Eier und Spermien von Korallen einsammelt, diese versucht dann zu befruchten und dann die Larven eben wieder ausbringt.
Das Restaurationsprojekt in Indonesien, das Ines Lange untersucht hat, sei ein besonders gelungenes Projekt, erklärt Ferse. Einmal, weil die lokale Bevölkerung so gut eingebunden ist und es eben kein zeitlich begrenztes, reines Forschungsprojekt ist. Aber auch, weil die Korallen hier noch gut wachsen, weil sie schwankende Temperaturen gewöhnt sind und weil keine große Verschmutzung stattfindet. Beste Bedingungen. Die Zerstörung der Riffe hier liegt schon 20 bis 30 Jahre zurück, als Bombenfischer sie mit selbst gebastelten Bomben in Schutt verwandelt haben, um mehr Fische zu fangen. Aus diesem losen Schutt sind in den letzten Jahrzehnten leider keine neuen Riffe gewachsen. Mit den Riffsternen als künstlicher Struktur scheint sich das jetzt zu ändern.
Das heißt, man hat damit sofort eine Stabilisierung des losen Untergrunds, also diese Korallenfragmente, die hin und her rollen. Man hat ein bisschen dreidimensionale Struktur, wo Fische wieder einziehen können. Und man hat sozusagen schon mal ein bisschen Korallenbedeckung, die dann jetzt wachsen können und sich wiederholen können und die Basis für ein neues Riff bilden.
Dann werden sich in Zukunft auch ganz von allein Korallenlarven der umliegenden Riffe niederlassen. Denn ein Riff braucht viele verschiedene Arten, um widerstandsfähig zu bleiben und um zu wachsen. Und nicht alle Korallenarten kann man gut verpflanzen. Dass die restaurierten Riffe schon nach 4 Jahren genauso schnell gewachsen sind wie die gesunden Riffe, ist deshalb ein Ergebnis, mit dem die Forscher nicht gerechnet hatten. Auf andere Regionen übertragbar ist das Ergebnis aber leider nicht.
Die karibischen Riffe sind sehr anders. Es gibt viel weniger Korallenvielfalt. Es gibt auch leider nicht mehr so viele Korallen. Die haben einfach über die letzten Jahrzehnte ziemlich viel gelitten unter verschiedenen Krankheiten und Überfischung. Und da sieht es leider ziemlich traurig aus gerade. Und jetzt durch die letzte Hitzewelle letztes Jahr ist auch viel kaputt gegangen. Und auch viele Restaurierungsprojekte haben sehr gelitten, weil einfach die ganzen Korallen, die dafür da waren, um die dann da auszubringen im Riff, die sind halt einfach wirklich gestorben.
Ines Lange findet es wichtig, Korallenriffe punktuell zu restaurieren, auch wenn es aufwendig ist. Gerade an Orten wie in Indonesien, wo die Bedingungen momentan noch ganz gut sind.
Also diese Riffe zum Beispiel in Indonesien, die jetzt restauriert worden sind, die machen einen Riesenunterschied für die lokalen Bevölkerung. Die haben jetzt wirklich wieder einen Schutzwall gegen die Wellen und Sturmenergie. Die haben wieder ein gesundes Habitat, wo Fische einziehen können und wovon sie dann von der Fischerei leben. Also es macht einen riesengroßen Unterschied auf lokaler und regionaler Ebene.
Wiederbelebte Korallenriffe vor Sulawesi in Indonesien. Jenny, das klingt nach einem großen Erfolg, auch wenn er regional begrenzt ist. Aber was bringt es denn tatsächlich, die Riffe aufwendig zu reparieren, wenn der Klimawandel die Meere noch weiter erwärmen wird und die Riffe dann letztlich doch kaputt gehen?
Ja, das ist genau die entscheidende Frage. Also tatsächlich sind ja Korallenriffe ein ganz besonders verletzliches Ökosystem. Für Korallen macht es nämlich tatsächlich einen entscheidenden Unterschied, ob sich die Erde auf 1,5 Grad mehr als früher erwärmt oder auf 2 Grad mehr. Das haben Forscher auch mal ausgerechnet für einen Sonderbericht vom Weltklimarat IPCC. Und nach deren Prognosen werden bei einer Erwärmung auf 1,5 Grad 70-90% der Korallenriffe sterben.
Und bei 2 Grad und mehr, wie viel sind es da?
Ja, bei einer Erwärmung auf 2 Grad mehr als 99%, also fast alle. Und wenn wir dieses 2-Grad-Ziel auch noch reißen, dann heißt das tatsächlich, dass eigentlich alle Standorte, wo es jetzt noch Korallen gibt, also Karibik, Australien, Indonesien, dass die alle nicht mehr geeignet sind für Korallenriffe.
Warum sind Korallenriffe überhaupt so temperaturempfindlich?
Also Korallen, das sind ja Tiere, sind keine Pflanzen. Und diese Tiere, die leben in einer Gemeinschaft mit Mikroalgen, also einzellige Algen. Da haben beide Seiten was davon, die geben sich gegenseitig Nährstoffe ab. Und die Algen sind übrigens das, was die Korallen auch so schön bunt macht. Und wenn jetzt die Wassertemperatur steigt, dann brauchen die Korallen und auch die Algen ihre Nährstoffe mehr für sich selbst und geben nichts mehr ab. Und dann ist dieser Austausch gestört. Dann stoßen die Korallen ihre Partner, die Algen, ab und werden blass. Das kennt man dann als Korallenbleiche. Die bekommen dann einfach nicht mehr die Nährstoffe, die sie brauchen, und man kann sagen, sie verhungern. Und solche Korallenbleichen, die gibt's in letzter Zeit tatsächlich immer öfter. Anfang dieses Jahres war die Wassertemperatur in der Karibik bei Cancun zeitweise 33 Grad. Das ist viel höher als normalerweise um die Zeit. Und da war die Korallenbleiche tatsächlich so schlimm wie nie. Oder am Great Barrier Reef, da gibt es jetzt die 5. große Korallenbleiche in wenigen Jahren.
Aber solche ausgeblichenen Korallen können sich durchaus auch erholen, wenn es wieder kühler wird, oder?
Mhm, das können sie. Also wenn die Wassertemperatur wieder sinkt und die Korallen noch nicht gestorben sind, dann können diese Algen zurückkehren und dann kann das Riff weiterleben. Das muss dann aber auch innerhalb von ein paar Wochen passieren.
Du warst ja selber in Korallenriffen unterwegs mit Meeresforschern, bist geschnorchelt dort und getaucht und hast diese bunte Unterwasserwelt gesehen. Wie war das für dich?
Ja, das war unglaublich. Das, als würde man in eine andere Welt abtauchen. man verliert völlig sein Zeitgefühl, wenn man da drüber schwimmt. Es kommt einem wirklich vor wie so ein Mini-Dschungel, wie so ein kleiner Dschungel, in dem es nur so wimmelt. Bunte, verzweigte Korallen sind da in allen Farben, lila, rosa, gelb, dazwischen dann ja auch Schwämme, die sind nochmal knallbunt und die filtern dann fleißig das Wasser. Dann gibt es diese massiven Korallen, die so ein bisschen aussehen wie Steine oder verknäulte bunte Teppiche und Seeanemonen, wo kleine Fische, kleine Nemos drin rumschwimmen. Eine Schildkröte kommt mal vorbei. Also es ist wirklich irre. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass diese irren Lebensräume, die so schön sind, jetzt tatsächlich verschwinden werden.
Wenn Korallen so empfindlich auf Erwärmung reagieren, bringt das dann überhaupt was mit der Riffrestaurierung? Man muss ja einen unglaublichen Aufwand betreiben. Ist der, wenn die Klimaerwärmung erst einmal so weitergeht, nicht eh für die Katz?
Hoffentlich nicht. Also ja, bei der Riffrestauration muss man ganz genau hinschauen, wo es sich überhaupt noch wirklich lohnt, ein Riff so aufwendig und auch so kostspielig zu restaurieren. Die meisten Wissenschaftler machen das deshalb da, wo die Bedingungen noch halbwegs gut sind. Und in Sulawesi, bei diesem Projekt, da ist das der Fall. Das ist eine Region, wo sich die Temperaturen des Wassers sowieso ein bisschen verändern. Die Korallen sind es also gewöhnt. Das ist zum Beispiel anders als in Florida. Und dadurch könnte sich das schon lohnen an solchen Stellen. Es gibt auch andere Projekte, die versuchen, Superkorallen zu züchten. Das sind dann Korallen, die besonders resilient sind. Manche schauen sich auch an, welche Korallen sich von Natur aus gut an wärmere Temperaturen anpassen und züchten dann die ganz gezielt. Das geht, aber das dauert eben. Und ob das alles dieser jetzigen schnellen Meereserwärmung gewachsen ist, das ist schon fraglich. Dann kommt ja obendrauf auch immer noch die doppelte Herausforderung. Man muss ja auch dafür sorgen, dass die ganzen anderen Bedrohungen verschwinden, also die Meeresverschmutzung oder diese Bombenfischerei, die es in Indonesien gegeben hat, physische Zerstörung der Riffe durch Schiffe, all sowas, das darf auch nicht mehr stattfinden.
Angenommen, wir schaffen es tatsächlich, das Ruder noch einigermaßen rechtzeitig herumzureißen und die Temperatur ja dann irgendwie auf den so oft erwähnten 2 Grad mehr als früher zu stabilisieren. Haben die Riffe dann eine Chance? Können sie dann wirklich wiederbeleben irgendwann?
Ja, das ist genau die große Hoffnung der Forscher. Also sagen wir mal, diese Prognose stimmt, 99% der Riffe sind tot. Aber vielleicht gibt es dann ja noch an einzelnen Standorten so ganz kleine Gebiete, wo noch Korallen leben und wo ein Riff noch wächst. Wie so eine kleine Arche Noah hier und da im Meer. Und dann wollen die Forscher von diesen Arche Noahs aus versuchen, funktionierende Riffe wieder aufzubauen. Die sind dann vermutlich nicht so divers wie die Riffe heute, weil viele Korallen die Meerestemperatur eben nicht mehr aushalten. Aber vielleicht kann man es damit schaffen, die Korallen auf unserer Erde zu halten. Für so eine Ausbreitung braucht es dann allerdings menschliche Hilfe. Das werden die Korallen nicht alleine schaffen.
Jenny von Sperber über die Rettung von Korallenriffen. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Die Zukunft der Kernenergie. Dazu gibt es ziemlich unterschiedliche Einschätzungen. Das konnte man diese Woche wieder mal sehen, während in Brüssel beim ersten Kernenergiegipfel kräftig die Werbetrommel für einen massiven Ausbau der Atomkraft gerührt wurde, hat zur gleichen Zeit das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung eine Studie vorgelegt, die zu ziemlich ernüchternden Ergebnissen kommt. Doch schauen wir zuerst nach Brüssel. Dorthin hatte die Internationale Atomenergieorganisation eingeladen und Delegationen aus 37 Ländern waren gekommen, nebst Vertretern etlicher Unternehmen und Institutionen. Die Atomkraft wurde als Problemlöserin präsentiert, als entscheidender Faktor im Kampf gegen den Klimawandel. Denn nur mit ihr sei bis 2050 das Netto-Null-Ziel beim Treibhausgasausstoß zu erreichen. Die Kernenergiekapazität solle jedenfalls weltweit verdreifacht werden. Der belgische Premierminister Alexander De Croo verknüpfte die Kernenergie sogar noch mit einem weiteren Thema, das gerade heftig diskutiert wird: künstliche Intelligenz. Wenn wir die Vorteile von KI nutzen wollen, brauchen wir reichlich Energie. Und KI ist wirklich auf beiden Seiten beteiligt. KI wird uns helfen, bei der Energieerzeugung noch sicherer zu werden. Und wir wissen, dass dies ein großes Thema ist im Zusammenhang mit der Kernkraft. Aber wir werden auch Kernkraft brauchen, um KI anzutreiben. Also es ist wirklich miteinander verbunden. Vielleicht nicht das naheliegendste Argument. Aber es ging beim Kernenergiegipfel eben auch darum, für eine Finanzierung der Kernenergie zu werben, zum Beispiel durch EU-Mittel. Billiger und sicherer, darauf wurde in Brüssel jedenfalls verwiesen, soll Atomkraft unter anderem durch neuartige Reaktorkonzepte werden. Dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird, zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die ebenfalls am Donnerstag das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung veröffentlicht hat. Die Autorinnen und Autoren der Studie legen unter anderem dar, dass neuartige Reaktorkonzepte nicht rechtzeitig für den Kampf gegen die Klimaerwärmung verfügbar sein werden. Anders sehe es mit erneuerbaren Energien aus, die außerdem jetzt schon wesentlich günstiger seien, wie Professor Christian von Hirschhausen, einer der Autoren, bei der Pressekonferenz betont hat.
Wir beobachten heute, dass Leichtwasserreaktoren um den Faktor 3, 4, 5 teurer sind als erneuerbare Energien. Das heißt, völlig chancenlos sind auf den internationalen Energiemärkten. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass Leichtwasserreaktoren günstiger sind als die nicht existierenden neuartigen Reaktoren, muss man zu dem Schluss kommen, dass in Bezug auf Marktreife und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit von diesen alternativen, sogenannten neuartigen Reaktorkonzepten in den kommenden Jahrzehnten kein Beitrag zu erwarten ist, weder technologisch noch klimapolitisch.
PFAS. Das ist das Kürzel für eine große Gruppe von Chemikalien, per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Sie stecken unter anderem in Kosmetika, in Antihaftbeschichtungen von Pfannen oder in schmutz- und wasserabweisenden Textilien. Diese Substanzen sind chemisch sehr stabil und hitzebeständig. Man nennt sie deshalb auch Ewigkeitschemikalien. Manche dieser Stoffe sind auf Dauer gesundheitsschädlich. Findet man sie zum Beispiel in größeren Mengen im Grundwasser, muss etwas passieren. Wie knifflig es sein kann, PFAS aus dem Wasser herauszufiltern, das hat sich Silke Schmidt-Trö bei einem Forschungsprojekt zeigen lassen, in einem Wasserwerk in Rastatt bei Karlsruhe.
Wollen Sie was auf die Hand?
Ja. Die Zutaten zu einer nachhaltigeren Reinigung von Trinkwasser hat Marcel Riegel vom Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe in zwei Glasbehältern mitgebracht.
Okay, also hier in dem ersten Behälter haben wir die körnige Aktivkohle und in dem zweiten Behälter ist der Ionenaustauscher. Das ist ein Kunststoff und von der Form her sind es eben auch kleine Kügelchen.
Richtig rund, genau, so sieht so ein bisschen aus wie Waschmaschinen. Pulver, so ein bisschen, Fluss in der Farbe von Sägespänen. Wo setzt man das nochmal ein?
In jeder Spülmaschine ist ein Ionenaustauscher drin, um das Wasser nochmal zu enthärten.
Im EU-Projekt Zero PM sollen die Kügelchen allerdings nicht Kalk, sondern per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, PFAS, binden. Davon gibt es am Versuchsstandort dem Wasserwerk im Rastatter Ortsteil Rauental genug im Wasser. Seit rund 10 Jahren ist bekannt, dass es im Mittelbaden großflächig belastet ist. Die mutmaßliche Ursache: über mehrere Jahre ist mit Papierschlemmen verunreinigter Kompost auf Feldern gelandet. Stadtwerke-Abteilungsleiter Michael Koch und seine Mitarbeiter filtern das Brunnenwasser in Rauental deswegen schon seit ein paar Jahren mit Aktivkohle. Auf einer Plattform kann man seitlich ins Innere einer der 4 großen Tanks sehen, in denen das Wasser aufbereitet wird.
3 sind immer nur im Betrieb.
Der Gesamtbehälter, wenn ich hier reinschaue, sehe ich nur einen Teil.
Ja. Sie sehen da einen Zwischenboden, na? Und wir befüllen ja auch nur einen Teil des Gesamtvolumens dieses Behälters, beträgt 34.000 Liter.
Wird hier dann praktisch verschlossen. Ja.
Wenn das Brunnenwasser von oben nach unten durch die Filtertanks gepumpt wird, bleiben an den vielen Poren der Aktivkohle, die als Schicht auf dem Zwischenboden ist, Moleküle der gelösten PFAS-Stoffe haften. Sie nehmen sie wie ein Schwamm auf, ein etabliertes Verfahren, aber energieintensiv. Nach einer gewissen Zeit kann die Aktivkohle nichts mehr aufnehmen. Sie muss abtransportiert und erhitzt werden, damit sie wieder einsetzbar ist und die PFAS vernichtet werden. Dabei geht auch Material verloren. In Rastatt kommt noch etwas erschwerend dazu. Forscher Marcel Riegel.
Also die Aktivkohle funktioniert, um diese PFAS zu entfernen, auch um alle PFAS zu entfernen. Aber es gibt eben manche, diese kurzkettigen PFAS, die sind schlecht an Aktivkohle adsorbierbar. Und das führt dazu, dass ich die Aktivkohle nach relativ kurzen Laufzeiten entfernen muss.
Laut Umweltbundesamt sind kurzkettige PFAS nach derzeitigem Forschungsstand zwar deutlich weniger toxisch als langkettige PFAS, allerdings sind sie auch mobiler, erreichen schneller das Grundwasser. Wer wie in Rastatt nicht nur langkettige, sondern vor allem kurzkettige PFAS rausfiltern will, muss dann die Filter früher behandeln. Rastatt muss das um einen ab 2026 EU-weiten Grenzwert aus 20 PFAS einzuhalten. Und weil das Verfahren aufwendig ist und bisher viel Energie frisst, kommen Riegels braune Kügelchen ins Spiel, die sogenannten Ionenaustauscher. In der Pilotanlage färben sie das Wasser in 4 Plexiglasröhren an einem Gestell hellbraun. Daneben ist Stufe 1 der Pilotanlage, 2 große, dickere Säulen, in denen Aktivkohle das Wasser schwarz färbt. An die Aktivkohle reichern sich erstmal auch die kurzkettigen PFAS an.
Wenn sie nicht mehr entfernt werden können, dann werden sie noch dazu von anderen Substanzen, von den langkettigen PFAS, verdrängt und werden dann auch wieder von der Aktivkohle runtergeschubst.
Unten an der Säule ist ein Schlauchsystem angeschlossen und dann geht es hier weiter in Stufe 2 sozusagen.
Die Idee der Aufbereitung ist eben, dass das Wasser nach der Aktivkohle in den Ionenaustauscher kommt und die kurzkettigen PFAS, die durch die Aktivkohle nicht mehr zurückgehalten werden konnten, die werden dann in dem Ionenaustauscher entfernt.
Die Kügelchen sind mit positiven Teilchen besetzt. An sie hängen sich die negativ geladenen Ionen der PFAS. Das Material wird schon bei der Grundwassersanierung eingesetzt. Die Kombi ist aber neu und hat einen Vorteil. Wenn nur kurzkettige PFAS an den Kügelchen hängen bleiben, kann man sie etwa mit Salzlösungen ausspülen und wiederverwenden. Am Ende sollen sowohl die Aktivkohlefilter als auch die Ionenaustauscher länger durchhalten. Insgesamt ein Jahr werden verschiedene Ionenaustauscher und Methoden zur Regenerierung getestet. Vor allem ein Problem gilt es noch zu lösen.
Was wir bis jetzt noch nicht umgesetzt haben, ist dann die Entfernung der PFAS wieder aus dem Regenerat. Das muss man noch lösen.
Würde die Spüllösung mit PFAS erhitzt, um sie zu vernichten, bräuchte man zu viel Energie. Funktioniert das Verfahren, kostet es die Stadtwerke Rastatt weniger Geld und spart CO2 ein. Ein Vorbild für andere? Riegel, dessen Institut Teil des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs ist, erwartet, dass Wasserwerke zunächst eher langkettige PFAS wegen der neuen EU-Grenzwerte filtern müssen. Die kurzkettigen PFAS sind aber im Wasser generell auf dem Vormarsch. Das sagt Chemikerin Annette Georgi. Sie forscht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig an Sanierungsmethoden.
Man muss bedenken, dass die Industrie seit dem weitgehenden Verbot von den wichtigsten langkettigen PFAS in ihren Produkten dazu übergegangen ist, die kurzkettigen PFAS verstärkt einzusetzen. Und dieser Wechsel im Einsatzmuster der PFAS-Substanzen führt dazu, dass wir auch wachsende Trends haben, dieser kurzkettigen PFAS in Umweltmedien, aber auch im Menschen.
Und Rastatt ist nicht der einzige PFAS-Hotspot, der mit kurzkettigen PFAS zu tun hat. Die Wasserwerke in Altötting bauen gerade eine Modellanlage, um verschiedene Aktivkohlen zu testen. Ende 2022 wurde dort eine kurzkettige PFAS gefunden, die als besonders besorgniserregend gilt. Der Stoff muss gefiltert werden, obwohl er nicht im EU-Grenzwert erfasst wird.
Wie bekommt man PFAS wieder raus aus dem Trinkwasser? Ein Beitrag von Silke Schmidt-Trö. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.